Rede. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du das Wort jetzt segnest, dass du die Herzen berühren durst und dass du deine Hand auflegen durst, dass mir hilft, dass ich nur das sage, was du wirklich, dass du uns sagen möchtest, auch mir natürlich. So möchte ich dich bitten, dass du die Zeit segnest. Amen. Ja. Gott hat die Welt gemacht, er ist sozusagen der Chef. Und Gott sah das alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da war das Abend und morgen der sechste Tag. Also er hat seiner Arbeit eine Eins gegeben. Das war nur sehr gut. Er war richtig happy. Er fand es toll, was er da gemacht hat. Ist ja auch selten, dass jemand so von sich begeistert ist. Aber Gott durfte es, er hat es wirklich sehr gut gemacht. Also er hat die Welt gemacht, das heißt, er kann jetzt auch über die Welt bestimmen. Und Gott hat dann auch in 1. Mose 2,8 können wir lesen, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Gott hat den Garten gemacht und Gott hat auch den Menschen hineingesetzt. Und Gott hat aber auch Anweisungen gegeben. In 1. Mose 2,16 bis 17 können wir lesen. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also Gott ist quasi der Chef, aber er hat uns trotzdem unseren eigenen Willen gelassen. Er hat hier zwei Bäume, da standen zwei Bäume, oder ganz viele Bäume, und von einem durfte die damals eben nicht essen. Das war eine freie Entscheidung. Wie das natürlich ausgegangen ist, wissen wir ja. Adam und Eva, die haben sich ja dann überlisten lassen von der Schlange. Und somit ist etwas passiert, was Gott eigentlich gar nicht wollte. Der erste Sündefall war da. Die Trennung von Gott. Ich habe euch mal wieder eine Geschichte vorbereitet. Selbst erfunden, ausgedacht. Und die lese ich euch jetzt vor. An seinem 12. Geburtstag wurde Jonas in einen Vergnügungspark eingeladen. Er freute sich über diese Einladung und ging mit seinen Eltern gerne in den Park. Er hatte schon viel von dort gehört und durfte er selber seine Erfahrungen machen. Endlich war es soweit. Und Jonas stand mit seinen Eltern im Park. Er hielt die Eintrittskarte in der Hand und las. Eintrittskarte ist gleich Einladung. Wer sich an die Regeln hier im Park hält und am Tagesende ein paar Fragen richtig beantworten kann, ist zum Abendessen bei und mit unserem Chef zu Hause eingeladen. Cool, oder? Das wäre doch mal was, so beim Chef daheim. Merkwürdig, Jonas wundert sich sehr. Was für eine Einladung. Er wollte aber auf jeden Fall dabei sein. Mit seinen Eltern versuchte er nun, sich an die Regeln zu halten, und auf die Fragen war er sehr gespannt. Gleich zu Beginn machten sie eine Rundfahrt mit dem Zug durch den Park. Jonas beobachtete die Menschen. Obwohl man hier zum Vergnügen war, sah er neben den fröhlichen Gesichtern auch andere, ängstliche und traurige Gesichter. Dann fiel ihm ein Pärchen auf, das einen Streit hatte. Zu denen gesellte sich ein junger Mann. Er sah aus, als wolle er den Streit schlichten. Diesen jungen Mann sah Jonas immer wieder im Park. So kam es, dass er Jonas und seine Eltern ansprach und sie fragte, wie es ihnen im Park gefiel. Jonas war so begeistert von dem Park, dass der junge Mann lächelte, als er nach dem Gespräch weiterging. Jonas fuhr mit der Achterbahn, danach mit dem Karussell, er ging auch zur Kinderfahrschule, er lernte dort spielerisch den Führerschein mit Prüfung und Fahrpraxis. Es machte ihm Spaß, im Vergnügungspark zu sein, denn er lernte auch noch etwas über den Chef und wie es dazu kam, dass es den Park gab. Langsam wurde es dunkel. Der Tag neigte sich dem Ende zu, so dass er sich mit seinen Eltern auf den Weg zum Ausgang machte. Und am Ausgang gab es eine Überraschung, denn hier stand der Chef höchstpersönlich. Wie auf der Eintrittskarte schon angekündigt, ging es hier nun um das Abendessen beim Chef. Wer es schafft, durfte tatsächlich mit dem Chef nach Hause. Jonas war überzeugt, dass die Fragen sicherlich so schwer sind, dass es keiner schaffen würde. Und da sah er das Pärchen wieder, das sich gestritten hatte, und bei ihnen der junge Mann, Dieses Pärchen hatte es tatsächlich geschafft, sie durften zum Chef nach Hause. Jonas stand mit seinen Eltern in einer Schlange mit Menschen, die alles so gern zum Chef wollten. Er sah, wie es welche geschafft hatten, und er sah aber auch, wie welche mit gesenktem Kopf weggingen. Und immer wieder sah er den jungen Mann. Dann waren sie an der Reihe. Gleich auf die zweite Frage hatte keiner der drei eine Antwort. Dann legte dieser junge Mann seine Hand auf die Schulter von Jonas, ihm und seinen Eltern alle Fragen richtig zu beantworten. Nun hatte es Jonas mit seinen Eltern geschafft, zu der kleinen Gruppe zu gehören, die zum Chef nach Hause durften. Jonas wurde plötzlich etwas klar. Er konnte erkennen, dass der junge Mann der Sohn vom Chef war und der den ganzen Tag schon die Menschen beobachtet hatte. Er wusste also ganz genau, wer es verdient hatte, zum Chef zu dürfen und wer nicht. Das war meine Geschichte. Jetzt stellt euch mal vor, der Vergnügungspark ist die Gemeinde. An der Tag dein Leben in der Gemeinde. Und das Abendessen beim Chef, die Ewigkeit, die Krönung, der Höhepunkt. Auf das, wo wir hin leben, arbeiten, wie auch immer. Für uns, also für Uwe und mich als Familie, war es ganz, ganz arg wichtig, dass wir auf keinen Fall ohne Gemeinde dastehen. Uwe hat ja erzählt, wie das so kam und wie wir dann auch wieder hier zurückgekommen sind. Und hier ist wirklich unser Platz, hier fühlen wir uns wohl. Und das ist auch wichtig für eine Gemeinde, dass man sich wohlfühlt, dass man ja zu Hause ist, dass man sich wirklich wohlfühlt und dass man hier einmal Fehler machen darf und einmal weinen darf und aber auch lachen darf. Manchmal wird auch gestritten, manchmal fährt man schier Achterbahn mit seinen Gefühlen. Manchmal wird es einem richtig schwindlig vor lauter, was da alles auf einen ein- oder zukommt. Aber immer dürfen wir wissen, dass Jesus der Mittelpunkt ist. Und das ist der Höhepunkt für uns als Christen, dass Jesus bei uns ist, dass alles, was wir haben oder hier in der Gemeinde, was wir erleben, Jesus bei uns ist. In Matthäus 28,20 steht, darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Herrn und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dann sagt er noch, also Jesus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also er ist immer da. Das dürfen wir, da dürfen wir drauf bauen, da dürfen wir uns drauf verlassen. Das sind die letzte geschriebenen Worte vom Matthäus-Evangelium. Jesus gibt ihnen die Anweisung und er macht deutlich, dass auch wenn er jetzt gar nicht mehr sichtbar ist, also wenn er jetzt weg ist, er ist immer noch da, bis ans Ende der Welt. Jesus ist da. In Matthäus 3,1 steht, zu der Zeit kam Johannes, der Täufer, und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also, der Johannes der Täufer, der dachte, Jesus kommt wieder. Das stimmt ja. Der Täufer dachte, der Johannes dachte, er kommt aber noch, solange ich lebe, ich kann es noch erleben. Aber er hat es nicht erlebt und viele danach auch nicht. Aber wir wissen nicht, wann es so weit sein wird. Und das wollten die Jünger auch gern wissen. Jesus warnte auch vor dem Ende, in Matthäus 24,36 sagt Jesus, von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand und die Engel nicht im Himmel, sondern allein der Vater. Also Jesus selber wusste es auch nicht. Und in meiner Geschichte war das Zeichen der Dunkelheit, dass der Tag zu Ende geht und der Park schließt. Es gibt Zeichen, die darauf hindeuten, dass Jesus bald wiederkommt. In 2. Timotheus 3,1-5 können wir lesen. Dies aber wisse, was in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästern, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumdner, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, das eine Form der Gottlosigkeit hat, deren Kraft aber verleugnen und von diesen wende dich weg. Also da steht's ja, was alles in der letzten Zeit passiert. Und ich denke, da kann jeder bei jedem, was ich jetzt vorgelesen habe, sagen, ja, das stimmt. Es ist wirklich, also wenn ich jetzt so in der Betreuung bin, da habe ich wirklich Kinder, wo ich dann manchmal denke, sag mal, haben die denn überhaupt gar keinen Respekt mehr von niemand und nichts? Und wenn dann die Eltern kommen, dann sind die auch noch rotzfrech zu den Eltern. Also den Eltern ungehorsam oder undankbar. Meine Güte, oder manche prahlen, also prahlerisch oder geldliebend. Ja, wir sind also in der letzten Zeit. Es wird dunkel um uns herum. Und Jesus sagt dann, machet. Wenn wir jetzt genau wissen würden, wann der Dieb kommen würde, dann würden wir ja auch schauen, dass ich zu Hause bin. Also wenn ich jetzt wüsste, heute Nacht kommt der Dieb, dann gucke ich aber, dass ich daheim bin und dass ich alle Lichter anhabe. Und Matthäus 24, 42 bis 44 sagt Jesus, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Wachet. Wachet, seid wachsam. Ja, wir sind ja eigentlich alle ganz neugierig. Ja, wann kommt er denn jetzt dann? Das wissen wir jetzt immer noch nicht. Wir wissen, dass wir in der letzten Zeit leben, aber wann er genau kommt, das bleibt einfach ein Geheimnis. Und das sollte eigentlich auch gar nicht so wichtig für uns sein. Wichtig sollte sein, dass wir wachsam sind und den Auftrag nicht vergessen. Den Auftrag von Jesus zu erzählen und vor allem an Jesus bleiben. Und dann, wenn wir merken, es wird dunkel um uns herum, der Tag geht dem Ende zu, dann kommen wir auch irgendwann zum Ausgang. Also wenn man jetzt wieder bei der Geschichte ist, zum Ausgang. Und wer steht dann dort, wenn wir mal nicht mehr hier sind? Wer steht dann vor uns? Der Chef persönlich. In Matthäus 7,21 steht, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also nicht alle werden es schaffen. Nicht alle, wo in der Schlange stehen, werden zum Vater kommen. Um bei der Geschichte zu bleiben, zum Chef, zum Abendessen. Kennt ihr das Bild? Der breite und der schmale Weg. Ich hatte das als Kind mal als Poster. Hier, dieser breite Weg und man kann ihn kaum sehen, da ist ganz schmale Weg. Er lässt kaum was zu, oder? Der ist so schmal. Aber wenn man Jesus bei sich hat, dann ist der schmale Weg eigentlich gar nicht mehr so schmal, weil man Jesus bei sich hat. Und dann will man eigentlich auch gar nicht auf den breiten Weg. Da will man doch eigentlich lieber da drüber bleiben. Und in Matthäus 7, Vers 13 und 14 steht, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wenige. Also da sind tatsächlich ganz wenige unterwegs und da drüben sind ganz, ganz viele, weil es halt einfach verführerisch ist, der breite Weg. Dabei können wir hier auch Party machen. Das heißt ja nicht, dass wenn wir auf dem schmalen Weg sind, dass es uns dann schlecht geht. Überhaupt nicht. Stellt euch jetzt nun vor, ihr steht vor Gott. Und ihr kommt nur in die Ewigkeit, wenn ihr folgende Fragen richtig beantworten könnt. Ich habe jetzt mal ein paar Fragen vorbereitet und wenn ihr alle die richtig beantworten könnt, dann schafft ihr das in die Ewigkeit. Wollen wir es mal ausprobieren? Mal gucken. Also, ich weiß das Ergebnis für mich und es reicht mir. Also jeder von euch beantwortet die Frage für sich. Ich habe nur die richtige Antwort gleich unten drunter, damit ihr wisst, ob ihr richtig liegt oder nicht. Okay? Also, machen wir mal. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Liebst du Gott? Und hast du keine anderen Götter neben ihm?
Ja.
Also darf jeder für sich beantworten, ganz ehrlich. Also, wobei hier ist ja noch ganz leicht. wird schwerer. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Hast du schon mal den Namen des Herrn missbraucht? Du sollst den Feiertag heiligen. Hast du den Feiertag immer geheiligt? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ehrst du immer Vater und Mutter? Du sollst nicht töten. Hast du schon mal getötet? Kleine Tierchen, gell? Du sollst nicht Ehe brechen. Hast du schon mal die Ehe nicht gebrochen? Oder hast du schon mal die Ehe gebrochen? Du sollst nicht stehlen. Hast du schon mal gestohlen? Also bitte doch lieber für euch. Das ist hier. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Hast du schon mal falsches Zeugnis geredet wider deinen Nächsten? Also gelogen? Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, nicht neidisch sein. Warst du schon mal neidisch? Hast du eine, egal welche Frage, falsch beantwortet? Also, ich weiß schon, ich sage ja, ich weiß mein Ergebnis. Tja, dann haben du und ich die Ewigkeit einfach gar nicht verdient. So ist es, so sieht's aus. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Im 1. Korinther 6, 9, also das habe ich nicht selber erfunden, das steht in der Bibel. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht, werdet weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. So, jetzt wissen wir es. Knallhart. Wir sind nicht für die Ewigkeit geboren. Wenn ich jetzt hier aufhören würde, wäre es schrecklich. Dann würden wir jetzt alle heimgehen und ich weiß nicht. Aber ich höre nicht auf, ich rede weiter, denn jetzt kommt die gute Nachricht. In 1. Johannes 2, 1 steht. Nee, das ist noch gar nicht. Entschuldigung, habe ich nur hier stehen. Meine Kinder, also im 1. Johannes 2, 1 steht. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Okay. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachverwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wir haben Jesus, der ist für uns ans Kreuz gegangen, für unsere Sünde. Damals im Garten Eden war der erste Sündefall und bei dem ist nicht geblieben. Danach sind noch ganz viele andere gekommen. Und ich rede gar nicht von meine. Da kam noch so viel danach und Jesus ist ans Kreuz gegangen für unsere Sünde, für unsere Schuld, für alles. Für das, was damals war, aber auch das, was noch kommt. Also Jesus ist für unsere aller Sünde. Er sagte, nee, der nicht oder jener. Der ist besonders reich. Der ja, aber der nicht, nee. Gott macht aber gar keine Ausnahme. Niemand. Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Und solange wir jetzt hier auf der Erde sind, können wir in jeder Prüfung schwach werden. Das nimmt der Satan zum Anlass, uns vor Gott zu verklagen. Also der Satan, der nützt es immer wieder aus. Er will uns verführen, er will uns klein machen. Und dagegen steht dann, das habe ich auch wieder nur für mich. Also, da steht dann in Römer 8, in Hoffnung für alle, ich habe mal die Übersetzung genommen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Also uns alle. Wer wollte es wagen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tode auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Das ist doch gewaltig, oder? Er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden und jetzt ist er bei Gott auf der rechten Seite und er steht für uns ein. Was heißt das jetzt genau? Das heißt, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Es war eine Trennung da. Es war eine da. Aber Jesus hat die Verbindung wieder aufgehoben. Er hat eine Verbindung dargestellt, direkt zu Gott. Wir brauchen nicht irgendjemand, irgendeinen Vermittler. Nein, wir dürfen direkt, wo wir sind, wann auch immer, wir dürfen direkt zu Gott kommen. Weiter in Römer 8 steht, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nichts kann uns trennen, gar nichts. Von der Seite von Gott zu uns, gar nichts. Was uns trennen kann, ist, dass wir plötzlich nicht mehr mit Gott in Verbindung treten wollen. Das wäre, wenn man nochmal zu meiner Geschichte zurückgeht, wenn man aus dem Park rausgeht. Der Jonas konnte ja nur zum Schiff, weil er ja bis zum Schluss dort geblieben ist. Er war bis zum Schluss im Park. Und dann hat er es tatsächlich geschafft, zum Chef zum Abendessen zu kommen. Und nur dann, wenn wir wirklich dranbleiben, wenn wir an Jesus bleiben, nur dann bleibt auch die Verbindung. Und nur dann dürfen wir mit seiner Gnade rechnen. Ich wünsche euch, dass ihr dranbleibt. Und wenn der Herr segnet den Gerechten, schirmt ihn mit, also mit seiner Gnade, wie mit einem Schilde. Das wünsche ich euch, dass seine Gnade über euch ist, wie ein Schild.
Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Das wünsche ich euch jetzt. Gottes Segen und seine Gnade. Amen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Ich wünsche euch Gottes Segen. Und bleibt dran, egal was passiert. Und wie ist der Daniel immer so schön sagt, wir treffen uns an der Kaffeemaschine wieder. Möchtest du noch was so? Okay.